Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
We did it! You campaigned for it, you fought for it, you voted for it. Change begins now.
Großbritannien erhält eine neue Regierung. Bei der Unterhauswahl ist der Mitte-Links-Partei Labour ein Erdrutschsieg gelungen.
And it feels good, I have to be honest.
Die konservativen Tories wurden nach 14 Jahren an der Macht ganz klar abgewählt. Gleichzeitig haben auf beiden Seiten des politischen Spektrums radikale Fraktionen Stimmen und Mandate dazu gewonnen. Wie es zu diesem Linksrutsch in Großbritannien gekommen ist und was er für das Königreich bedeutet, darüber sprechen wir heute. Und wir sehen uns an, welche Auswirkungen dieser Umschwung für Europa und darüber hinaus haben wird. Sebastian Borger, du bist unser Korrespondent in London und du hast dir diese Wahl natürlich ganz, ganz genau angesehen. Alle Beobachter hatten mit einem klaren Sieg der linken Labour-Partei gerechnet. Jetzt ist es dazu gekommen, aber wie eindeutig ist denn dieses Ergebnis wirklich und worauf führst du es zurück?
Also erstens ist es sehr eindeutig, was die Sitze im zukünftigen Unterhaus angeht. Labour hat einen Erdrutschsieg errungen, kann mit großer Mehrheit regieren. Die konservative Regierungspartei ist reduziert auf wenige Mandate, hat also verheerende Verluste erlitten. Ich glaube, jetzt die letzte Rechnung sieht sie bei ungefähr 120 Mandaten im Vergleich zu ungefähr 410 von Labour. Das kommt daher, dass die Tories, die ja 2019 eine ganz überzeugende Mehrheit gewonnen hatten, unter Boris Johnson damals, als es um den Brexit ging, Let's get Brexit done, war damals das Motto. Seither haben sie das Land nicht nur weiter wirtschaftlich ruiniert, was teilweise natürlich zugegebenermaßen mit der Pandemie zu tun hatte, sondern sie haben auch die Leute mit Abscheu angefüllt, indem sie ja unter anderem die Lockdown-Partys in der Downing Street gefeiert haben. Es war mehr als ein Hauch von Korruption, umgab viele Deals, die im Zusammenhang mit der Pandemie standen. Und jetzt zuletzt hatte ja in Sunaks Umfeld dann noch der ein oder andere geglaubt, er könne mit dem Wahltermin und ähnlichen Dingen im Wettbüros Geld machen. Das sind alles natürlich Dinge, die bei den Briten, die ja doch an und für sich tolerante Leute sind, eben wie gesagt eine Abscheu hervorrufen. Da hieß es dann einfach raus mit diesem Haufen nach 14 Jahren. Die brauchen jetzt mal eine Pause. Das sind die Leute von dem neuen Premierminister Keir Starmer, der ja heute von König Charles mit der Regierungsbildung beauftragt werden wird, begeistert? Nein, glaube ich nicht. Und interessant ist auch, dass der Stimmanteil für Labour nicht besonders hoch ausgefallen ist, sondern nur ungefähr dort liegt, wo er 2005 war, als Tony Blair zum dritten Mal die Wahl gewann für Labour. Was diesmal eben zu diesem Ergebnis geführt hat, sind kleinere Parteien, über die wir vielleicht noch separat sprechen.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann war das keine Wahl für Labour, für einen Linksruck, sondern es war eine Abwahl der bestehenden konservativen Regierungspartei. Du hast schon angesprochen, dass die Tories das Land heruntergewirtschaftet haben. Da kamen natürlich viele externe Faktoren auch dazu, der Brexit und auch die Pandemie. Aber wie schlecht steht es denn um Großbritannien nach diesen vielen Jahren der konservativen Regierung?
Im Vergleich zu den anderen G7-Staaten hat die Wirtschaft gelitten und du hast jetzt den Brexit als externen Faktor genannt. Nun kann man ja natürlich auch mit gewisser Berechtigung sagen, der Brexit ist mindestens zu einem doch erheblichen Teil auch auf dem Mist der Konservativen gewachsen. Also haben sie auch dies unter anderem jedenfalls dem Land eingebrockt. Sie haben den öffentlichen Dienst in wirklich rabiater Weise zusammengekürzt. Sie haben also Polizisten entlassen reihenweise, was sich natürlich dann in der Kriminalität niederschlägt. Sie haben zum Beispiel auch die Bediensteten in Gefängnissen haben sie zusammengestrichen. Dementsprechend sind die Gefängnisse jetzt total überfüllt und es müssen verurteilte Straftäter vorzeitig entlassen werden. Sie haben in den Schulen die Leute entmutigt, dadurch, dass die Gehälter gekürzt wurden und einfach keine neuen Stellen geschaffen wurden. All das kommt zusammen. Es fehlte ein Gefühl dafür, was eine Gesellschaft zusammenhält. Ich glaube, das kann sich ein Österreicher, eine Österreicherin kaum vorstellen, in welchem maroden Zustand viele der öffentlichen Funktionen des Staates hier sind. Ich meine, was ich überhaupt noch nicht genannt habe, ist ja das Gesundheitswesen, wo also nach neuestem Stand 7,5 Millionen Menschen darauf warten, auf kleine Eingriffe, auf den Beginn ihrer Krebstherapie, ähnliche Dinge. Das ist wirklich schon eine ganz, ganz unerfreuliche Lage, die Labour da jetzt erbt.
Der Labour-Chef Keir Starmer wird jetzt das Ruder übernehmen. Kannst du uns in ein paar Sätzen sagen, wer ist dieser Mann und wie will er Großbritannien jetzt wieder auf Vordermann bringen?
Ich habe ihn beschrieben als einen ernsthaften, sicherlich auch sehr natürlich ambitionierten Mann, der keinerlei Rücksichten nimmt. Der hat ja unter anderem seinen direkten Vorgänger im Parteivorsitz Jeremy Corbyn beiseite geräumt, weil er zu Recht, glaube ich, festgestellt hat, dass die Labour Party für die Mitte der britischen Gesellschaft nicht wählbar war. Und zwar unter anderem wegen der dauernden Vorwürfe des Antisemitismus. Ich nehme doch an, dass er ähnlich in der Regierungsarbeit verfahren wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in seinem Kabinett lange überlebt, wenn da nicht was vorangeht oder wenn man etwa gar eine Front gegen den Parteichef aufbaut. Er hat ja interessanterweise eine Karriere hingelegt als Spitzenjurist und zwar zunächst als Verteidiger von auch ganz prominenten Fällen, zum Beispiel Umweltaktivisten, zum Beispiel zum Tode verurteilte Verbrecher in Jamaika und, glaube ich, Uganda. Er war also spezialisiert auf Menschenrechtsfälle und machte dann aber den interessanten Schritt zum Chefankläger der englischen und walisischen Staatsanwaltschaft. Hat also ausgesprochen im doch auch damals schon fortgeschrittenen Alter von so Mitte 40 gesagt, jetzt will ich doch mal die andere Seite der Strafjustiz erkunden und hat da nach allem, was man hört, auch von Konservativen, eigentlich doch eine gute Figur gemacht, hat diesen Job verlassen, wurde dafür ja von der Königin zum Ritter geschlagen und sich dann erst um ein Parlamentsmandat beworben in einem Alter, nämlich mit 52 Jahren, wo eben andere seit 30 Jahren Politik machen. Das ist, glaube ich, das Interessante an dem Mann.
Er ist in gewisser Weise ein Quereinsteiger in die Politik und möchte hart durchgreifen, was auch sein Team betrifft. Mit welchen Schwerpunkten möchte denn jetzt Großbritannien wieder auf Vordermann bringen?
Naja, er hat eher mit seiner zukünftigen Finanzministerin Rachel Reeves haben immer wieder darüber gesprochen, dass das Land mehr Wachstum brauche. Also insofern ist er dann wieder ganz klassischer Sozialdemokrat. Und das Wachstum soll kommen unter anderem erstens durch staatliche Investitionen in Energieprojekte, mit denen gleichzeitig dann private Investitionen angeworben werden sollen. Zweitens damit, dass man ins Gesundheitswesen investiert und gezielt diese furchtbaren Wartelisten abbaut, mit dem dann erwünschten und erhofften Effekt, dass viele von den Leuten, die da warten und die derzeit arbeitsunfähig sind, dann wieder arbeiten können und dann auch als Erwerbstätige wieder Steuern bezahlen und vor allen Dingen natürlich auch dem Staat nicht auf der Tasche liegen. Er spricht dann noch davon, zum Beispiel, es sollen mehr Lehrer angeworben werden für die Schulen und so weiter. Das wird alles Geld kosten und das können sie nur schaffen, wenn es ihnen gelingt, die Wirtschaft anzukurbeln und die etwa 500 bis 700.000 Menschen wieder in den Arbeitsmarkt zurückzuholen, die etwa im zeitgleich mit der Pandemie den Arbeitsmarkt verlassen haben.
Er dreht dieses Sprichwort etwas um. Geht es den Menschen gut, geht es der Wirtschaft gut, könnte man fast sagen.
Sozusagen, ja, genau.
Du hast vorhin auch schon angesprochen, dass extremere Kräfte diesmal ins Parlament einziehen. Da geht es um Nigel Farage, der ein Begründer dieser Brexit-Bewegung war. Wie wird sich denn das neue Parlament zusammensetzen und was bedeutet es, dass jetzt diese extremeren Positionen auch im Parlament vertreten sind?
Das ist die ganz interessante Frage. Es sind ja Extrempositionen auf beiden Seiten, von rechts, also Farage und seine Reformbewegung, und von links, die Grünen und eine Handvoll von Leuten, die vor allen Dingen motiviert waren von Israels Gaza-Krieg. Ich frage mich dann immer, ob die Briten, ganz egal, ob sie nun Muslime sind oder Christen oder sonst wie, ob die sich nicht ein ganz klein bisschen überschätzen in der Bedeutung ihres Landes für diesen entsetzlichen Krieg. Aber gut, das ist eine Nebenfrage. Farage hat natürlich profitiert von dem Kollaps der Konservativen und er hat ja diese charismatische Seite, die mit ganz einfachen Parolen Lösungen verspricht, die natürlich in einer komplizierten Industriegesellschaft nicht zu haben sind. Aber damit hat er immerhin 14-15% geholt, was ja im Mehrheitswahlrecht natürlich nicht unbedingt sich in Mandaten niederschlägt. Das werden wohl nur 4 sein, aber immerhin, er ist drin. Ebenso sind die Grünen, die bisher mit einer einzigen Abgeordneten vertreten waren, jetzt immerhin zu 4. Auch die haben ganz stark mit Gaza-Wahlkampf gemacht und mit einem Programm, das bei aller Liebe zum Idealismus sowas von unfinanzierbar war, dass da die neue Regierung sofort von beiden Seiten konfrontiert ist mit Leuten, die mit ganz einfachen Parolen argumentieren und dadurch natürlich Labour stark unter Druck setzen werden, das ist gar kein Zweifel.
Was bedeutet denn der große Linksruck in Großbritannien für Europa? Großbritannien hat ja die letzten Jahre massiv unter den Folgen des Brexits gelitten. Wird es unter Starmer eine Wiedervereinigung vielleicht sogar mit der EU geben?
Für Europa bedeutet es gar nichts oder ganz wenig, würde ich sagen. Da wird immer ja fantasiert, man könne die Briten zum Wiedereintritt bewegen. Erstens frage ich mich ja, ob das in der EU furchtbar populär ist. Zweitens kann sich Starmer diesen Konflikt überhaupt nicht leisten. Was es geben wird, glaube ich, ist der Versuch einer pragmatischen Annäherung. Angeblich ist ein Sicherheitsabkommen, was auch immer das dann zu bedeuten hat, mit Deutschland mehr oder weniger unterschriftsreif. Sie werden sicherlich in Brüssel darum bitten, dass man mal spricht über die Anerkennung von bestimmten Berufsbezeichnungen und Ausbildungen. Architekten, Steuerberater, solche Leute, da kann man sich pragmatisch annähern, denke ich. Und in anderer Hinsicht scheint mir da wenig gewünscht zu sein. Da sind die Briten dann wieder viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt und schauen gleichzeitig über Europa hinaus auf die Welt. Das muss man ja auch immer berücksichtigen, dass da die alten Verbindungen aus dem Empire natürlich eine Rolle spielen. Das ist explizit von dem designierten Außenminister David Lammy als eines seiner Schwerpunkte bezeichnet worden, die intensivere Verbindung zum globalen Süden sozusagen, also zu den Ländern in der Karibik und in Afrika, in Asien, die früher britische Kolonien waren. Und Amerika natürlich ist immer für die Briten eine ganz besondere Beziehung und da wird es dann sehr darauf ankommen, wie denn die Wahl im November ausgeht. Da heißt es jetzt natürlich, wir arbeiten zusammen mit wem auch immer die Amerikaner ins Weiße Haus schicken.
Es wird ihnen nichts anderes überbleiben.
So ist es, genau so ist es. Und dann, ich meine, nicht zuletzt wird auch in der Klimapolitik, da hatte ja vor allen Dingen auch Boris Johnson hatte das sehr angeschoben, das muss man ja ihm immerhin zubilligen. Das hatte der Rishi Sunak, der jetzige Premier, dann etwas zurückgefahren. Ich nehme mal an, dass die Labour-Regierung da wieder etwas positiver agiert und darauf drängt, dass eben die Industriestaaten rasch arbeiten an der Entkarbonisierung ihrer Wirtschaft. Übrigens machen sie das auch ausdrücklich wie die Konservativen, indem sie neue Atomkraftwerke planen.
Denkst du, wird es Veränderungen in der Asylpolitik von Großbritannien geben? Rishi Sunak, der Chef der Konservativen, hat im vergangenen Jahr mit einem umstrittenen Ruanda-Deal für Aufsehen gesorgt. Wird sich da etwas ändern?
Den Ruanda-Deal hat Labour angekündigt, der werde sofort auf Eis gelegt. Die Frage lautet natürlich, was machen sie stattdessen? Da heißt es dann, na, wir wollen besser zusammenarbeiten mit den Ländern des Kontinents. Also da sind wir wieder beim Thema Europa. Kann man da in der Asylfrage, insbesondere in der Verfolgung von Asylschleppern, kann man da was erreichen, indem man besser kooperiert? Das führt dann ja sofort zu ganz interessanten Fragen, Datenaustausch, Polizeizusammenarbeit. Das sind diese pragmatischen Annäherungen, die sich Labour auch erhofft. Aber das wird ihnen natürlich ganz schnell auch dann auf die Füße fallen, wenn sich da nicht bald eine Änderung abzeichnet. Und ich kann eigentlich die Änderung nicht so richtig sehen, denn die Flüchtlingsströme sind ja nicht davon abhängig, wen die Briten in die Downing Street gewählt haben. Also das wird sicherlich eine ganz interessante Frage werden.
Sebastian, du hast schon ein paar Regierungen in Großbritannien erlebt. Mal waren sie Mitte rechts, mal waren sie Mitte links. Glaubst du, diese politische Wende wird das Land, wird das Königreich wieder auf den Weg nach oben führen? Was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, es ist ganz eindeutig so, dass die Briten ja auch ihrem Wahlsystem entsprechend in Pendelgeschichte denken. Es muss nach einer bestimmten Zeit die eine Partei aus dem Amt gefegt werden als politische Katharsis, als Befreiung und als Bestätigung der alten Weisheit, dass ganz egal, wie idealistisch man ein Amt oder eine Aufgabe angeht, dass man sich an der abnutzt und dass natürlich Macht immer auch die Leute korrumpiert. Insofern glaube ich, das ist ein frischer Wind, da kommen neue Leute, die haben zum Teil gute Ideen und dann müssen wir sehen, wie gut sie die umsetzen können. Und insofern bin ich eigentlich ganz optimistisch, vor allen Dingen auch, weil ich ein gewisses Vertrauen setze in die Fähigkeit von Keir Starmer, den Leuten das Mögliche zu versprechen, aber eben auch nicht mehr als das. Also du musst bedenken, dass die Stimmung im Lande sehr gedrückt ist, obwohl sich die Wirtschaftsdaten eigentlich jetzt verbessert haben, so im letzten halben Jahr. Das heißt, zunächst mal, wenn es Labour gelingt, in den ersten Monaten, im ersten halben Jahr, im ersten ganzen Jahr, doch an der einen oder anderen Stelle positive Akzente zu setzen, ich glaube, das wird bei den Leuten sehr gut ankommen. Dann gewinnen die auch wieder mehr Zuversicht und es ist dann sozusagen ein sich selbst bestätigender Kreislauf. So muss man es hoffen für das Land, würde ich sagen, und letztlich ja auch für Europa, denn wenn die Briten immer nur die eigene Nabelschau betreiben, ist das ja für Europa auch nicht lustig.
Vielen Dank, Sebastian Borger, für deine Einschätzungen.
Es war ein Spaß wie immer.
Und Sie bleiben jetzt am besten dran, liebe Hörerinnen und Hörer, denn gleich geht es weiter mit unserem Meldungsüberblick. Da reden wir unter anderem über einen Rekordwirbelsturm, der den Atlantik unsicher macht. Wenn Sie Thema des Tages und unsere Arbeit im Podcast Ressort unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement, egal ob digital oder ein Abonnement der Printzeitung. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Das hilft uns, unsere Arbeit zu finanzieren. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Hurricane Beryl hat vor der mexikanischen Halbinsel Yucatan unerwartet an Kraft gewonnen. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde hat der Wirbelsturm die Kategorie 3 von 5 erreicht. Beryl wird demnach in den kommenden Stunden als schwerer Hurrikan in der Nähe des Badeorts Tulum auf Land treffen. Es sind starke Winde, heftige Regenfälle und gefährliche Sturmfluten zu erwarten. In Tulum und im weiter nördlich gelegenen Cancun halten sich nach offiziellen Zahlen auch mehr als 340.000 Urlauberinnen und Urlauber auf. Für die am stärksten gefährdeten Gebiete gilt die höchste Warnstufe. Die Bevölkerung und die Touristen sind aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Beryl ist der erste Hurrikan, der sich in der diesjährigen Saison über dem Atlantik gebildet hat und er ist der stärkste je in einem Juli gemessene Atlantik-Hurrikan. Zwischenzeitlich erreichte er die höchste Kategorie 5. Der Klimawandel erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Seit Wochenbeginn hat Beryl mehrere kleinere Inseln im Südosten der Karibik verwüstet. Ab der Nacht zum Donnerstag richtete er auch auf Jamaika große Schäden an und zog anschließend nah an den Kaimaninseln vorbei. Mindestens 10 Menschen kamen dabei ums Leben. Zweitens, US-Präsident Joe Biden hat während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag bekräftigt, nicht aus dem Rennen ums Weiße Haus aussteigen zu wollen. Ich werde nirgendwo hingehen, sagte Biden bei einem Grillfest für aktive Militärangehörige im Garten des Weißen Hauses. Biden kämpft nach seinem TV-Debakel gegen Donald Trump an allen Fronten, um seine Präsidentschaftskandidatur zu retten. Vor einer Woche hatte er bei dem abendlichen Fernsehduell einen desaströsen Auftritt hingelegt, sich mehrfach versprochen und den Faden verloren. Die andauernden Lügen seines Kontrahenten Trump brachten ihn ebenso aus dem Gleichgewicht. Nach dem Auftritt entbrannte in den USA eine Debatte darüber, ob Biden wirklich der richtige Kandidat der Demokraten für die Präsidentschaftswahl im November ist. Und drittens, für den türkischen Fußballnationalspieler Meri Demiral hat der Wolfgruß Eklat offenbar sportliche Folgen. Der Defensivspieler wird nach Informationen der Bild-Zeitung für 2 EM-Spiele gesperrt. Durch die Strafe würde der 26-Jährige den Türken im Viertelfinale am Samstag gegen die Niederlande sowie in einem möglichen Halbfinale fehlen. Auf dem Spielfeld bleibt es bei der Euro ebenfalls spannend. Heute Freitag trifft im Viertelfinale um 18 Uhr Spanien auf Deutschland und danach um 21 Uhr treten Portugal und Frankreich gegeneinander an. Morgen Samstag spielt dann England gegen die Schweiz, gefolgt von der Partie Niederlande gegen die Türkei. In Österreich überträgt Servus TV die Spiele. Und wenn Sie noch mehr Podcasts vom Standard hören wollen, dann lege ich Ihnen unseren Schwester-Podcast Edition Zukunft ans Herz. Der hat sich in der aktuellen Folge angesehen, wie man Kreuzfahrten zukünftig nachhaltiger gestalten könnte. Edition Zukunft finden Sie wie alle Podcasts vom Standard überall, wo es Podcasts gibt. Die aktuellsten Updates zum Weltgeschehen finden Sie auf der standard.at. Wenn Sie Feedback haben für Thema des Tages, dann schreiben Sie uns gerne ein Mail an podcast@derstandard.at. Unterstützen können Sie uns mit einer guten Bewertung, mit einem netten Kommentar und erzählen Sie auch gerne Ihren Freunden und Bekannten von uns. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Ich bin Scholt Wilhelm. Schönes Wochenende, Baba und bis zum nächsten Mal.